Gerade noch mal beim Zuhören habe ich gedacht, wow, was für eine Fülle. Das ist wirklich überwältigend, was da in diesem einen Psalm nur steht. Aber jetzt will ich noch mal zurückgehen zu letztem Sonntag. Da stand der Markus Scheller hier vorne und hat seine Predigt zu Psalm 1 begonnen. Ich habe mich zurückgelehnt, war ganz entspannt und dachte, Psalm 1, er hat auch einen Psalm ausgewählt. Aber meine Entspannung schwand immer mehr, je mehr er in den Psalmen kreiste und Parallelstellen zitierte und unserem Psalm immer näher kam. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er bei Psalm 119 Halt gemacht und ich habe ganz erleichtert aufgeatmet. Also, wie unschwer zu erraten, wollen wir heute auf Psalm 118 eingehen. Zunächst ein bisschen Wissenswertes zu dem Psalm. Dieser Psalm steht genau in der Mitte der Bibel. Ein Mensch, dessen Namen ich wieder vergessen habe, vielleicht geht Rainer nochmal drauf ein, der hat tatsächlich sich die Mühe gemacht und alle Verse gezählt. Und Psalm 118 ist exakt in der Mitte. Martin Luther, der diesen Psalm ja auch übersetzt hat, hat am 1. Juli 1530, schon ein bisschen her, einen Brief an den Abt zu Nürnberg geschrieben über diesen Psalm und hat geschrieben, denn es ist mein Psalm, den ich lieb habe, weil er selbst sagen musste, dieser Psalm hat mir aus vielen Nöten geholfen. Er gehört in das fünfte Buch der Psalmen, die Psalmen sind eingeteilt, und man nennt die Psalmen 113 bis 118 Hallel-Psalmen. An welches Wort erinnert euch das? Hallel? Halleluja, genau. Genau, weil das nämlich Lobpsalmen sind. Und Halleluja bedeutet Lob singen oder in Jubel ausbrechen. Und ich finde schon beim Zuhören, klang das, beim Hören des Psalms klang das schon so ein bisschen durch. Dieser Psalm ist Teil einer Festliturgie, er ist der letzte. Die Liturgie fing bei Psalm 113 an, endete mit Psalm 118 und wurde beim Passafest gesungen. Und wenn Matthäus im 26. Kapitel sagt, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, dann ist das dieser Psalm, den haben sie gesungen. Und wenn ihr euch jetzt mal durch den Kopf gehen lasst, was Jesus schon wusste, was auf ihn zukommt, dann hat er eigentlich in diesem Psalm da auch vieles davon gesungen. Der Verfasser wird nicht genannt. Es gibt verschiedene Vermutungen. Manches spricht für König David, anderes für Josaphat. Aber das ist auch nicht ganz so wichtig. Und in eigener Sache möchte ich sagen, dass in diesem Psalm klingt ja viel, wird viel die Gnade besprochen. Und wir zwei haben eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Das ist jetzt unsere zweite Predigt, die wir gemeinsam halten. Und diesmal haben wir am Wohnzimmertisch gesessen und haben gemeinsam vorbereitet. Und das ist ein Wunder. Wir mussten früher Rundbriefe schreiben und wir haben es nicht geschafft, einen Brief miteinander zu schreiben. Wir haben uns immer richtig zerstritten, so dass wir sagten, einer schreibt, der andere darf lesen, aber nicht korrigieren. Und jetzt waren wir so weit, dass wir sagen konnten, was hast du dazu für einen Gedanken oder was fällt dir hier ein? Oder es kam so weit, dass ich sagte, Rainer, ich habe einen Gedanken für dich. Und er sagte, ich habe was für dich und wir haben es übernommen. Stellt euch das vor. Ja. Ich möchte auf die ersten vier Verse eingehen. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Wir starten hier mit einem umfassenden Aufruf zum Lob Gottes und zum Dank. Der Psalmist fordert uns auf, Gott zu loben. Und das Besondere daran ist, er sagt das nicht, dass wir Gott loben sollen, weil er uns etwas Gutes getan hat, sondern weil er gut ist. Gott ist gut und seine Gnade hat kein Ende. Gnade ist wie ein bedingungsloses Entgegenkommen. Wie eine unerwartete Freundlichkeit, wie eine Zuwendung. Und wir sind als Sünder auf dieses bedingungslose Entgegenkommen Gottes angewiesen. Ich weiß nicht, wer von euch noch in die Fraktion der Briefschreiber gehört. Da meldet sich eine Person, ich auch. Zwei, drei, super, wir sollten eine Kleingruppe gründen. Ich gehöre auch dazu und wenn ich Post bekomme, dann freue ich mich unheimlich. Und manchmal bekomme ich Post, die ich nicht erwartet habe. Und dann dann fühle ich mich so beschenkt. Jemand hat an mich gedacht, hat mir etwas geschickt, hat mir etwas geschenkt, ohne dass ich es erwartet habe. Und ich finde, das ist so eine ganz kleine Spur, das ist so eine kleine Ahnung von diesem von dieser unerwarteten Freundlichkeit. Das ist ein Hauch von Gnade. Nochmal, warum sollen wir loben? Nicht, weil Gott uns Gutes tut, sondern weil er gütig und gnädig ist. Heute Morgen ist mir eingefallen und gerade haben wir es wieder erlebt. Wir haben das als Gemeinde schon getan. Wir haben gerade zusammen gesungen, dass Gottes Gnade auf unser Leben kommt. Und letzte Woche haben wir gesungen, Gott, weil du gut bist, freue ich mich. Jetzt ist es mir doch dieser, Karin, hilf mir. Gott, weil du gut bist, freue ich mich und weil du groß bist, singe ich. Genau, die Kinder haben das hier vorne gesungen, wir haben mitgesungen. Gott, weil du gut bist, singe ich. Und weil du, ich weiß es nicht mehr, genau. Das ist sein Wesen und er bleibt seinem Wesen treu. Und das allein ist schon Grund genug, ihn zu loben und ihm zu danken. Ich frage mich manchmal auch, nachdem ich ein bisschen gebetet habe, und was jetzt noch? Und das hier ist eine gute Anleitung. Bleiben wir doch einfach beim Lob. Loben wir Gott und danken ihm dafür, was er ist. In letzter Zeit hatten wir immer mal wieder, dass wir hier Bibeltexte gebetet haben. Das ist so ein guter und hilfreicher Gedanke. So wie Gottes Gnade und Güte unendlich sind, so können wir ihm auch unendlich dafür danken und ihn loben. Und ich bin mir sicher, je mehr wir das tun, desto mehr wird uns die Größe und die Weite der Gnade auch bewusst. Sicherlich nie im vollen Umfang, aber es wird größer. Wer soll hier loben? Das ganze Volk Israel, und zwar kollektiv. Als Gottes Volk sollen sie Gott mit einer Stimme loben. Hier geht es nicht um Einzelpersonen. Im Alten Testament, im Alten Bund war oft das Volk kollektiv gemeint. Der Bund, der galt dem ganzen Volk. Der neue Bund durch Jesus, der meint uns persönlich, jeden Einzelnen. Und trotzdem sind wir aufgefordert, Gott für seine Gnade als ganze Gemeinde zu danken. Wir sind ein Leib und wir sollen vor ihn kommen und ihn gemeinsam loben. Dann soll das Haus Aaron loben. Warum? Sie waren die Priester und die Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Ihnen wurde durch das zweimalige tägliche Opfern eines fehlerlosen Lammes sicherlich sehr deutlich bewusst, was es bedeutete, dass Gott gnädig ist. Sie hatten das immer vor Augen und sie taten das für das Volk. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die wird nicht mit Namen genannt. Es sagen, die den Herrn fürchten, ja, seine Gnade währt ewig. Das sind die außerhalb des Volkes Israel, die Gott erkannt haben und die dabei sind. Und die haben auch seine Gnade erfahren. Dankbarkeit kann wie ein Echo auf Gottes Gnade sein. Wir sollen das laut bekennen, so dass man das hört. Und das wird Auswirkungen auf unser Leben haben. Wir werden dann beim Beten weniger abhängig von äußeren Umständen sein, wenn wir unseren Blick auf das richten, was besteht. Der Psalm, der endet im Vers 29 mit genau dem gleichen Aufruf. Er ist praktisch eingerahmt, es ist wie ein Bilderrahmen oder wie eine Satzklammer. Da steht was am Anfang und da steht was am Ende und in der Zwischenzeit passiert ganz viel, aber Anfang und Ende bestehen und sind ewig, sind unverrückbar. Für uns Menschen ist das unvorstellbar, aber es ist eine Tatsache, Gottes Gnade währt ewig. Ja, und was jetzt in diesem ewig gültigen Rahmen passiert, nämlich eine ganze Menge, da übergebe ich jetzt an dich.
Ja, eigentlich könnte ich sagen, das Wichtigste ist gesagt. Nehmt die Botschaft mit nach Hause und bewegt das in eurem Herzen für die Woche. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währet ewig. Ausrufezeichen, das ist die Message. Viermal alleine die Gnade Gottes. Ich kann Luther verstehen, dass er diesen Psalm zu seinem Lieblingspsalm gemacht hat. Eines seiner Motten war solo gratia, allein die Gnade. Aber Elisabeth hat es gerade schon gesagt, Welche Auswirkungen hat die Gnade in deinem und in meinem Leben? Der Psalmist, ob David oder Josaphat oder Mose, der Psalmist geht auf die Auswirkungen näher ein. Und wenn ich jetzt hier noch weiter machen kann, ja, kann ich. Dann lesen wir was von diesen Auswirkungen. Gleich am Anfang in den ersten Versen kommt zweimal das Wort fürchten vor. Das heißt einmal in Vers 4, die den Herrn fürchten, und in Vers 6 heißt es nochmal, ich werde mich nicht fürchten. Mir ist aufgefallen, mit diesem Fürchten sind zwei ganz unterschiedliche Dinge gemeint. Die den Herrn fürchten heißt nicht mit Angst, mit Zittern vor einem jähzornigen, unberechenbaren Vater durchs Leben zu gehen, sondern das bedeutet Ehrfürchten, ihn ehren, ihn anbetend begegnen, ihm die Hochachtung geben, die diesem allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott gebührt. Er ist heilig, er ist der Einzige, dem Ehrfurcht von uns gebührt. Das andere ist die Menschenfurcht. Ich werde mich nicht fürchten, was können wir Menschen tun? Wer Gott ehrfürchtet, braucht sich vor niemandem zu fürchten. Seine Gnade ist der Furchtkiller schlechthin. David sagt das mal im Psalm 23, den kennt ihr sicher alle. Und ob ich schon wanderte im finsternen Tal, oder in der Elberfelder steht ja im Tal der Todesangst, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. In Vers 5 sagt der Psalmist, aus der Bedrängnis rief ich zu Jah. Ja, das ist kein Schönwetterpsalm. Da steht nicht, glaube an Gott und das Leben ist immer Happy Life, immer auf Wolke 7 und Prosperity Life, wer an Gott glaubt, der hat Segen im Überfluss jeden Tag und schöpft immer aus dem Vollen. Nein, der Psalmist sagt, aus der Bedrängnis, oder steht in anderen Übersetzungen, aus der Enge, aus der Angst, aus großer Not, schrie ich zu dir. Er konkretisiert das nachher nochmal in Vers 10, Vers 11 und Vers 12. Da heißt es, alle Nationen oder große Nationen hatten mich umringt. In Vers 11, sie hatten mich eingeschlossen. Und in Vers 12 heißt sogar, sie hatten mich umringt wie Bienen. Mir ist das ganz plastisch vor Augen. Ich erzähle euch mal kurz einen Schwank aus meiner Jugend. Als Jungschaler war ich in einer Teenie-Gruppe unterwegs am Westerwälder Seenbereich und wir waren auf einer Nachtwanderung, spannende Sache. Es war ganz entspannt, lustig, fröhlich, bis zu dem Moment, wo der Kalli auf ein Wespennest trat. Es war finster, vor uns ein Riesengestrüpp, es ging nicht weiter, neben uns der See und um uns herum schwirrten wahrscheinlich Hunderte von Wespen. Den Kalli hat 7 Stiche gekostet, mich zum Glück keinen, aber ich hatte Panik und Angst, weil ich mag die Viecher nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das mit diesen Bienen ist, wenn die um einen umschwirren. Eine große Nation, da hat man vielleicht ein großes Problem vor sich. Ja, aber wenn einem alle möglichen negativen Gedanken anfliegen, ja, dann schlägt man nach dem einen, dann kommt der andere Gedanke aus der anderen Ecke und man ist eigentlich hilflos diesen kleinen Piesackern ausgeliefert. Er sagt, im Namen des Herrn, ich werte sie ab. Im Namen des Herrn, das ist nicht nur irgendwie wie Schmidt, Müller, Meier, sondern das ist ein Qualitätsmerkmal. Gott steht mit seinem Namen dafür ein, in seinem Namen wehrte ich die Bienen, die mich umschwirrten, und die großen Nationen, die mich umschlossen haben, ab. Das ist das Zeugnis von diesem Psalmisten. Und er sagt nicht nur, dass er sie im Namen des Herrn abwehrte, er schrie in Bedrängnis zu dem Herrn, und dann heißt es hier, ja, schaffte mir, der Herr verschaffte mir weiten Raum. Gott stellt mich da, wo es eng um mich wird, wo die Bienen um mich kreisen und ich vielleicht in Furcht und Angst in dieser horizontalen Ausrichtung, was ich in meinem Leben erlebe und was ich sehe im Alltag, was mir im Alltag begegnet und was mir wirklich zur unerträglichen Last wird. Gott nimmt mich heraus in den Blick nach oben auf ihn, auf diesen Herrn der Herren, erlebe ich es, dass ich in aller Enge weiten Raum erleben darf. Ein anderer, nämlich David, sagt mal im 18. Psalm, Vers 37, du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Gott schafft mir diesen Raum, auf dem ich sicher gehen kann. Wann hattest du zum letzten Mal Angst? Wann hast du dich das letzte Mal in deinem Leben so richtig gefürchtet? Christsein heißt nicht ein Leben ohne Furcht und ohne Angst. Manchmal kann mich Angst anfallen wie ein Räuber im Dunkeln, können mich negative Gedanken umschwirren wie die Bienen und die tun auch weh. In Vers 6 macht der Psalmist drei Aussagen. Eine Feststellung, Gott ist für mich. Ein Vorsatz, ich werde mich nicht fürchten. Und eine rhetorische Frage, was könnte ein Mensch mir tun? Gott ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Haben wir das immer so vor Augen wie der Psalmist? Ich zeige euch mal etwas weiteres aus meiner Jugend. Das ist die zweite Klasse der Grundschule auf dem Höchsten. Ihr könnt mal suchen, ob ihr mich findet. Ich sage es euch auch nachher, wo ich bin. Aber ich möchte euch eigentlich einen anderen Herrn da oben, das bin nicht ich, ist einmal sitzen geblieben und war ein wenig liebenswerter Klassenkamerad, der sich eigentlich für jede Pause einen aussuchte, den er mal so richtig durchnudelte und fertig machte. Und wenn er das verbal nicht schaffte, dann hatte er auch die nötige Kraft, weil er war ja einmal sitzen geblieben, ein bisschen stärker als alle anderen, konnte auch dann mal zuschlagen. Und ob er es glaubte oder nicht, ich hatte gar keine Lust mehr auf Pausen und ich nie wusste, werde ich in der nächsten Pause vielleicht sein Opfer. Aber, und da kommen wir wieder zu diesem Psalm, Gott ist für mich. Ich hatte glücklicherweise einen älteren Bruder in der 4. Klasse, und der Holger hat dem Ingo sich mal einmal zu sich genommen in der Pause und hat ihm gesagt, Junge, jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Wenn du dich noch einmal an meinen Bruder ranmachst, dann gehst du nicht mehr so fröhlich hier aus der Schule raus heute, sondern dann hast du ein blaues Auge und das lässt dir besser bleiben. Ich hatte tatsächlich von diesem Tag an nie wieder Probleme. Nun ist der, der für mich ist, nicht mein Bruder Holger, der ja auch nicht immer da sein kann, sondern es ist der Schöpfer des Universums. Es ist der, der aus Dreck Leben machen konnte und es ist der gleiche, der aus dem Krummen in deinem Leben Grades machen kann, der aus Anfechtung in deinem Leben Triumph werden lassen kann und der aus Schwierigkeiten Segen entstehen lässt. Es ist der Allmächtige, der Allgegenwärtige und der Allwissende, der Einzige, dem wir mit Ehrfurcht begegnen sollen und können, der allmächtige Gott. Was heißt dieses Gott ist für mich nicht? Es heißt nicht, dass Gott mich da, wo ich auf falschen Wegen bin, nochmal anschiebt, damit ich schneller vorankomme. Es heißt auch nicht, dass dieser Gott, der für mich ist, eins zu eins mein Wunscherfüller wird. Ich sehe schon auf den Kaffeetisch da hinten und erlebe es immer wieder, wie die Herren und Damen des Kaffeetisches Wunscherfüller werden für unsere Kleinsten. Aber spätestens, wenn die ihr 20. Hanuta gegessen haben, dann wird es irgendwann ungesund. Und so ist das auch, wenn Gott uns alles geben wollte, was oder würde, was wir uns wünschen, dann ging das oft kräftig in die Hose und würde mehr wie Bauchschmerzen machen. Er festigt nicht meine falschen Gedanken und meine falschen Einstellungen, sondern er will mich auf einem guten Weg führen und ans Ziel bringen. Nachdem wir wissen, was dieser Gott nicht ist, der für mich ist, was ist dieser Gott? Und das sagt uns der Text auch einiges. Er ist gut, gleich am Anfang. Gott ist gut. Seine Gnade währet ewiglich. Das heißt, seine Gnade hat keine Grenze. Seine Gnade für dich und für mich ist grenzenlos. Das muss man sich echt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das gibt's nirgendwo auf dieser Welt, dass mir einer mit grenzenloser Gnade begegnet. Gott begegnet dir und mir mit grenzenloser Gnade. Vers 14, er ist unsere Rettung. Er ist meine Stärke, er ist mein Gesang. In Vers 27 heißt's, er ist der Geber des Lichts. Und wir wissen, dass dieses Licht später auch einen ganz konkreten Namen hat. Jesus Christus, der als Licht in die Welt gekommen ist. Dieser Gott, er ist mein Bergungs- und mein Zufluchtsort in Vers 8 und Vers 9. Und wir haben es schon gehört in Vers 5, auch da, wo es eng wird, schafft er mir weiten Raum, wenn ich die Blickrichtung zu ihm bekomme, von der horizontalen, den Nachrichten des Tages hin zum Herrscher dieser Welt. Jetzt könnte man sich fragen, naja, wenn dieser Gott das sagt, ich bin für dich, das könnte ja leicht gesagt sein. Wir haben viele Schönredner um uns herum, ich weiß nicht, ob ihr das im Beruf oder privat oder wo auch immer auch kennt, die mit schmeichelhaften Worten kommen, aber letztlich ist hinter diesen Worten, wenn es eng wird, gar nicht so viel dahinter. Es gibt zu diesem Vers 6, Gott ist für mich, ich werde mich nicht fürchten, was können mir Menschen tun? Ein Pendant im Neuen Testament, und das kennt ihr. Hat einer eine Ahnung von euch, wo dieses Pendant steht? Fast die gleiche Aussage. Römer 8, Vers 31 und 32. Ist Gott für uns? Ist Gott für mich? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Das ist nicht eine Frage, sondern das ist von Paulus eine Aussage. Gott ist für uns und wer kann dann noch wider uns sein? Und dann kommt dieses Siegel, das Gott auf diese Aussage setzt. Zu dem wird Elisabeth gleich noch was sagen, weil es auch in unserem Psalm vorkommt. Jesus Christus, er hat uns in seinem Sohn alles gegeben. Gott gibt sich selber, um das Siegel auf diese Aussage zu setzen, ich bin für dich. Kein leeres Gerede, sondern er hat alles getan. Jetzt kann man sagen, dieses Gott ist für mich lässt sich leicht sagen in Zeiten, in denen alles gut läuft. Aber was ist, wenn das Leben nicht sonnig ist, sondern Stürme aufkommen und deine Welt aus den Angeln gehoben wird. Gilt dann immer noch, I praise you in the storm, ich preise dich im Sturm. Mich hat im letzten Jahr ein ganz besonderes Buch besonders beeindruckt. Dieses Buch heißt, kennen vielleicht einige von euch, Mitten aus dem Leben von Arne Kopfermann. Arne Kopfermann ist Liedermacher, hat viele Preis- und Loblieder geschrieben. Bis zum einem Samstag im September 2014. bisschen lange her. In diesem September 2014 passierte was Schreckliches. Er war mit seiner Familie unterwegs und sie hatten einen schweren Verkehrsunfall, den er verursacht hat. Er hat den Fahrer nicht gesehen, der von der anderen Seite kam, der Vorfahrt hatte. Und bei diesem Verkehrsunfall kam seine 11-jährige Tochter Sarah ums Leben. Anfänglich überlebte sie noch, war auf Intensivstation, es gab ein Bangen. Und ich möchte euch zwei Passagen aus diesem Buch vorlesen. Da heißt es ganz am Anfang: Hunderte von Menschen haben uns geschrieben und noch eine Vielzahl mehr buchstäblich auf allen Kontinenten dieser Erde mit uns und für uns um ein Wunder gebetet. Das Wunder ist ausgeblieben. Tim hat seine Schwester verloren und Anja und ich sind seit jenem Samstag im September 2014 gezwungen, den schwersten Weg zu gehen, den sich Eltern vorstellen können, das eigene Kind vollständig loszulassen. Gewiss kein Sonnenschein, Schönwetterglaube. Und er schreibt in seinem Buch, wie dieser Glaube wirklich massiv auf die Probe gestellt wird und wie er an Abgründe kommt, an denen ihn letztlich nur Gott hält. Und zum Schluss dieses Buches schreibt er: Gott hat uns vor dem Unfall nicht beschützt. Ich achte ihn als souveränen Herrscher, dessen Wege sich mir oft nicht erschließen. Und doch bitte ich weiterhin wie selbstverständlich um Schutz und Bewahrung, wenn Familienangehörige und Freunde eine Reise antreten, und um Besserung und Heilung, wenn sie krank werden. Und ich habe trotz allem mein kindliches Vertrauen nicht verloren, dass Gott es gut mit mir meint. Gott ist für mich. Trotz allem habe ich dieses kindliche Vertrauen nicht verloren, dass Gott für mich ist. Und der Hebräerschreiber schreibt dazu: Werft dieses Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wie es weitergeht und was der Psalmist noch dazu sagt, wer dieses Siegel, auf dem Gott ist, für mich ist, dazu Elisabeth.
Das ist solch eine Fülle, die sich vor uns auftut. Wir können das in der Kürze der Zeit gar nicht alles bedenken, alles durchgehen. Ich möchte noch mal darauf eingehen, dass dieser Psalm ja von Jesus gebetet wurde und dass er im weiteren Verlauf ganz deutlich auch auf Jesus hinweist. Und vielleicht können wir uns da hineinversetzen, dass die Menschen, die Israeliten, die den Psalm gesungen haben, das ja nicht wussten. Wir wissen das. Wir lesen den Psalm und wissen ja, jetzt fängt er an, über Jesus zu reden. Sie haben das gesungen und sie warteten noch darauf. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahs erzählen. Hart hat mich Jah gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich will durch sie eingehen. Jesus hat den Tod besiegt, nicht der Tod hat ihn besiegt. Er ist von den Toten auferstanden. Dadurch sind diese Tore der Gerechtigkeit geöffnet. Das ist für mich so ein gewaltiges Bild. Ich sehe weite Tore, die geöffnet sind. Und ich darf, weil ich gerecht geworden bin, gerecht gemacht bin durch den Tod Jesu, da durchgehen. Der Verfasser sagt, ich will durch sie eingehen. Daran kann ich sehen, dass es eine persönliche Entscheidung ist. Ich muss mich entscheiden, ich will, und dann darf ich da durchgehen und kann ein Leben mit Gott führen. Ich will in deinem Haus sein, bei dir leben. Das ist dieses Bekenntnis, und ich will dich preisen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr klein wart. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich wusste schon gefühlt immer, dass es einen Himmel gibt. Und ich weiß noch, wie mich das befremdet hat, wenn meine Mutter mir erzählt hat, da werden wir ewig leben. Und wenn ich dann gefragt habe, und was tun wir, dann hat sie gesagt, wir werden Gott loben. Da habe ich gedacht, oh nee, das ist doch was, was ist da dran schön? Ich komme von der Landwirtschaft, mein Bruder war da praktischer, der hat gefragt, muss ich dann im Himmel die Kühe füttern und wo ist das Gras? Aber ich bin immer an diesem Loben hängen geblieben. Und je älter ich werde, und da könnt ihr bestimmt in vielem zustimmen, je mehr die Lasten des Lebens oder auch diese Ängste, von denen wir gehört haben, manchmal bestimmen, denke ich, wie wird das schön sein? Einfach nichts mehr, was einen bedrückt. Einfach bei Gott sein können und einstimmen können in dieses Loben. Dies ist das Tor des Herrn, Gerechte ziehen hier ein. Jesus sagt in Johannes 10, 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus ist die Tür zum Leben und, das lesen wir in dem Psalm auch, ist der Eckstein. Ich habe heute Morgen nochmal nachgelesen, was der Eckstein ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, vielleicht gelten beide. Einmal ist der Eckstein ein Grundstein, wo sich die Mauern winklig dran anschließen. Man braucht ihn für die Statik und für die Ausrichtung des Gebäudes. Aber die andere Möglichkeit ist, wenn des Römischen Reichs so Rundbögen gebaut wurden, dann war das der letzte Stein, der oben eingesetzt wird. Ich kann mir beides vorstellen. Der Stein, der die Richtung gibt, und der Stein, der oben eingesetzt wird. Auf jeden Fall ist es kein toter Stein, es ist ein lebendiger Stein. Und er wird zum tragenden Element, auf dem alles ruht, der alles zusammenhält. Jesus ist absolut vertrauenswürdig, wie dieser Stein, der alles zusammenhält. Und er ist der wichtigste Teil, er ist das Zentrum unserer Gemeinde. Er hält auch uns zusammen, er ist auch hier der Eckstein.
Ja, und ich mal den Punkt. Zum Schluss kommt der Psalmist nur noch mal zu dieser Aussage, die am Anfang schon mal stand. Elisabeth hat schon gesagt, der Rahmen, der diesen ganzen Psalm eigentlich zusammenhängt. Preist den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade währet ewiglich. Aber davor steht noch eine Entscheidung, denn der letzte Vers ist eine Aufforderung, ein andere mit hineinnehmen. Du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Das ist deine und meine persönliche Entscheidung, ob ich das will. Will ich diesen Gott als meinen Gott über mein Leben anerkennen und ihm das glauben, dass Gott für mich ist, dass Gott das Beste für mich vorhat. Ich kann euch sagen, in der letzten Woche gab es tatsächlich für mich immer wieder Anlässe, wo mich auch Angst und Furcht wie die Bienen anfallen wollten. Und ich habe das versucht, mal ganz praktisch umzusetzen. Als ich morgens aufgestanden bin, habe ich ihm gesagt, Gott, du bist für mich, ich will dich preisen. Und als ich abends ins Bett gegangen bin, habe ich ihm gesagt, Gott, du bist für mich. Egal, was heute war, ich will dich preisen. Und vielleicht macht ihr diese Übung selber mal und setzt das zu Hause mal praktisch um, dass ihr den Tag damit beginnt, dieses Gebet des Psalmisten mitzubeten. Du bist mein Gott, der für mich ist. Ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Ich glaube ganz bestimmt, dass es das nicht so ein Mantra ist, was man immer sich wieder vorsagt und dann irgendwann selbst glaubt, sondern ich glaube, es ist ein Bekenntnis und ein Gebet zu Gott, das was mit mir selber auch macht. Und Gott die Möglichkeit gibt, sich darin auch zu beweisen und mir zu zeigen, ja, ich bin dein Gott, der für dich ist. Ich möchte euch ein paar Momente geben und uns allen über diesen Psalm nochmal nachzudenken. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille und ich würde diese Stille dann unterbrechen mit einem Gebet und euch bitten, mit einzustimmen in eine Gebetsgemeinschaft. Und zum Ende dieser Gebetsgemeinschaft wird uns dann das Lobpreisteam mit reinnehmen in dieses Preist den Herrn und uns diesen mächtigen Gott nochmal vor Augen stellen.